Eine Gruppe von Senioren macht nach dem ersten Lockdown wieder eine Busreise. Und kurz nach der Abfahrt kommt eine alte Dame nach vorne zum Busfahrer und fragt: Wollen Sie ein paar Nüsse haben? Der bedankt sich, der Busfahrer greift zu. Eine Viertelstunde später kommt sie wieder und bietet sie wieder an. Wieder nimmt er ein paar Nüsse. Und so geht es noch ein paar Mal, bis dann irgendwann der Busfahrer sagt: Sagen Sie mal, wo haben Sie denn diese ganzen Nüsse her? Und dann antwortet die Dame: Ach, wissen Sie, wir sitzen ganz hinten und essen Ferrero-Küsschen, aber die Nüsse können wir nicht beißen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen und manchmal ergeben sich ganz unerwartete Situationen und bisweilen gilt es auch, eine harte Nuss zu knacken. So ging es jedenfalls dem Apostel Paulus. Wir haben einen Abschnitt gehört aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte. Da kommt der Paulus auf einer seiner Missionsreisen in diese große Metropole nach Athen. Und bei seiner Sightseeing-Tour durch die City, da entdeckt er Bilder. Viele Bilder, an jeder Ecke. Bilder, Statuen, Figuren. Und man sagt, es habe in Athen damals mehr Götterbilder gegeben als sonst in ganz Griechenland. Plinius, ein lateinischer Schriftsteller und Historiker, sagt, es wären ungefähr 3000 gewesen. Und auf seinem Bummel durch die Stadt, da sieht er, dieser Paulus, zunächst wunderbare Mannsbilder. Aus Holz geschnitzt, in Stein gehauen, Zeus, der oberste Gott, Hermes, der Gott des Handels, Asklepios, der Gott der Heilkunde. Und dann entdeckt er auch unglaubliche, sagenhafte Weibsbilder, aus Gold gegossen, in Erz getrieben, die Aphrodite, die Göttin der Liebe, die Artemis, die Göttin der Jagd und des Waldes, oder die Athene, die Göttin der Handwerker und der Künste. Und dann entdeckt er noch weitere fantastische Kunstbilder aus Marmor in Öl gemalt, die Pinakothek, dann das Dionysos-Theater mit 15.000 Sitzplätzen. Und wenn man das so hört, dann denkt man, das müsste doch eigentlich dem Paulus die Sprache verschlagen. Der müsste doch jetzt in Schwärmen kommen, in Staunen. Aber der Paulus, er freut sich nicht. Er begeistert sich nicht, sondern stattdessen ist er aufgebracht, er ist aufgewühlt, ja, er ist richtig schockiert und alarmiert. Ihm stehen geradezu die Haare zu Berge, aber warum ist dieser Paulus ein Neidhammel, weil er seinen mickrigen Körper mit diesen sozusagen Adonis-Körpern vergleicht? Oder ist er ein Macho, der das nicht abkann, dass auch Frauen Göttinnen sein können? Ist er ein Kulturbanause, den die Muse nicht geküsst hat? Nichts von alledem. Der Paulus, der ist traurig. Traurig, weil ihm deutlich wird, Mannsbilder und Weibsbilder und Kunstbilder, alle Menschenbilder, alles kann zum Götzenbild werden. Es geht ja da nicht um eine Kunstausstellung. Es geht um Gottesdienst oder Götzendienst. Und er sieht, dass die Leute ja nicht nur diese Bilder anschauen und bestaunen, sondern dass sie sie anhimmeln, ja, dass sie sie anbeten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wer jetzt denkt, naja, die alten Griechen, das waren halt religiöse Träumer und Schwärmer, der denkt zu kurz. Natürlich beten wir nicht Zeus an. Wir himmeln keine Athene an. Wir schwärmen nicht von der Pinakothek. Es finden sich bei uns keine Tempel, so wie man sie bei einer Griechenlandreise sehen kann. Aber auch wir haben Tempel, auch wenn die natürlich anders heißen. Wir haben Musentempel, wie Theater, Konzerthäuser, Fußballstadien, Autosalons. Oder jetzt in der Corona-Pandemie, da werden viele Eigenheime, innen und außen quasi vergoldet, zu einem Tempel werden die gemacht. Oder wir sehen immer mehr rollende Tempel, exklusive Wohnmobile. Wir opfern vor diesen modernen Altären keine Tiere oder Feldfrüchte, aber eine Menge Geld und Kraft. Und manche sind sogar bereit, ihre Beziehungen dafür zu opfern. Die alten Griechen, die haben sich gefragt, welches ist der wahre, der entscheidende Gott? Und weil sie diese Frage nicht so ganz befriedigend beantworten konnten, haben sie gesagt, dann brauchen wir eben viele Götter. Einer würde vielleicht schon in der jeweiligen Situation helfen können. Aber da sie Angst hatten bei dieser Menge, wir könnten auch noch einen wichtigen Gott vergessen haben, deswegen haben sie noch einen extra Altar gebaut, so eine Reserve, dem unbekannten Gott. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, jetzt in dieser Corona-Pandemie, da haben ja viele auch bei uns gemerkt, dass die alten, die bisherigen Götter nicht wirklich helfen können, nicht mehr tragen können. Und was machen wir, wenn die Tempel geschlossen sind, die Fußballstadien, die Theater, die Kinos, die Außengastronomie? Was machen wir dann, wenn all das wegbricht? Und dann gibt es ganz diffuse Vorstellungen. Da sagt jemand, nach einer längeren Autofahrt spreche ich ein Dankgebet. Ich weiß zwar nicht zu wem, aber es hilft mir. Oder jemand sagt, ich glaube an Gott oder so etwas, aber ich habe kein konkretes Bild. Oder ich bin überzeugt, es gibt da ja irgendeine große Macht im Universum. Irgendein Schicksal regiert uns. Und sicher gibt es auch Leute, die sprechen ganz gerne vom lieben Herrgott. Aber wer ist dieser liebe Herrgott? Oft ist es so wie bei den alten Griechen, es ist ein unbekannter Gott. Und was ist immer die Folge, wenn wir den lebendigen, den wahren Gott noch nicht gefunden haben, dann muss man eben immer neue Götter kreieren und neue Götter aufbauen. Martin Luther hat ja damals gesagt, diesen berühmten Satz, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und viele himmeln Götter an, die sie sehen können. Und dann wird eben der Fußballgott angehimmelt, auf den die Presse ein Loblied anstimmt. Oder der Sänger oder die Sängerin mit der göttlichen Stimme. Oder manche Menschen, die hängen geradezu an den Lippen der neuen Messiasse, der Virologen und Impfstoffentwickler. Weil man denkt, von denen hängt jetzt unser ganzes Wohl und Wehe, unser ganzes Heil ab. Und der andere wieder, der kniet vor dem Altar der Selbstverwirklichung und sagt, ich werde alles dafür einsetzen, was jetzt gerade in meine Lebensphase hineinpasst. Jetzt ist der Beruf dran oder jetzt die Karriere, der nächste Schritt auf der Leiter. Oder jetzt muss ich sozusagen mit dem Geld irgendwas machen. Jetzt kann ich das Geld nicht mehr ausgeben für Reisen und für Kultur und für Gastronomie. Jetzt muss ich mit dem Geld was anderes machen. Und dann macht man große Anschaffungen. Man möchte sich entfalten. Und das erinnert ein bisschen an die Epikuräer, diese Philosophenschule in Athen. Die haben zwar auch gesagt, ja, es gibt wohl irgendein höheres Wesen, aber das ist weit weg und dieses höhere Wesen kümmert sich auch nicht um uns. Und deswegen haben sie gesagt, das einzig Wichtige im Leben ist Lust und ist Spaß. Lust und Spaß. Spaß haben, das ist alles, was zählt. Und dann tritt Paulus auf. Und dann sagt er, Leute, halt, stopp, nein. Lasst euch doch nichts vormachen, das sind doch alles Scheingötter, das sind doch Attrappen. Das hat doch mit dem wahren Gott überhaupt nichts zu tun, denn der wahre Gott, das ist der Gott, der alles geschaffen hat. Das ist auch der Gott, der Designer von DNA und RNA und von Ribosomen und von T-Zellen und Gedächtniszellen und Immunsystem. Und es ist auch der Gott, der Menschen Intelligenz und Kreativität und Verstand gibt, dass Menschen und Wissenschaftler diese Geheimnisse erforschen können und zum Beispiel jetzt daraus Impfstoffe entwickeln können. Der Schöpfer, der geniale Schöpfer. Aber dieser geniale Schöpfer, der ist nicht nur quasi in der Schöpfung zu erkennen, sondern er heißt vor allem aus der Unsichtbarkeit herausgetreten, indem der Sohn Gottes Jesus Mensch geworden ist. Und dieser Jesus, er ist gekommen, um uns Menschen zu helfen, um uns zu retten und zu heilen. Er ist gekommen, um am Ende am Kreuz zu sterben für unsere Schuld, für all das, was uns von anderen und von Gott trennt. Und er ist gekommen, um dem Tod die endgültige Macht wegzunehmen. Und dieser Jesus, auch wenn er nicht mehr sichtbar ist, aber durch seinen Geist ist er da und wir können ihm unser Herz öffnen und er wird in unser Leben einziehen, Wohnung nehmen, so nahe kommt er. Und jetzt frage ich Sie, jetzt frage ich dich, ist das auch dein Gott? Ist das Ihr Gott? Oder war das vielleicht mal vor ganz, ganz langer Zeit als Kind, als Konfirmand? Vielleicht haben Sie damals gesagt, ja, ich möchte diesem Gott nachfolgen, ich möchte mit ihm leben. Aber jetzt, woran hängt jetzt Ihr Herz? Was ist dir wichtig, konkurrenzlos wichtig? Der unbekannte Gott ist niemand anderes als Jesus Christus. Und dieser unbekannte Gott, den finden wir nicht im Einkaufsportal im Internet. Den finden wir nicht in der Mediathek oder im Sportstadion. Aber wir können ihn finden, da wo wir zum Beispiel stille werden. Der Stille einer Kirche. Im Gottesdienst, sei es präsent oder momentan auch, wenn wir zu Hause sitzen. Wenn Sie zu Hause sitzen, im Wohnzimmer, Küchenzimmer, wo auch immer, in der Küche, wo auch immer, im Gottesdienst, da erfahren wir das. Überall kann man ihn erfahren. Wo wir auch sind, können wir ihn anreden, ansprechen und er hört uns. Wir können sagen, ja, Herr, komm in mir wohnen. Erfüll mich mit deinem Geist, hilf mir zu leben, wie es dir gefällt. Und das ist es auch, was Gott will. Das hat ja auch der Paulus in seiner Ansprache gesagt, in Athen gesagt, ja, Gott möchte, dass wir ihn suchen und dass wir ihn finden. Und zwar schon in frühester Kindheit und dann aber auch mitten im Leben und erst recht, wenn es ans Lebensende geht. Er will bei uns sein, dann, wenn wir ganz auf der Höhe sind unseres Lebens, aber auch in den tiefsten Tiefen. Und Gott will uns nicht nur helfen, dass wir die 70, 80, 90 Jahre einigermaßen anständig über die Bühne bringen, sondern dieser Gott sagt, ich möchte eine Beziehung mit dir haben, die über dieses irdische Leben hinausgeht in alle Ewigkeit. Und bei ihm dürfen wir alles loswerden, was uns davon trennt, unsere Lasten, unsere Sünden, damit wir einmal am Ende unbeschwert einziehen in den Himmel. Und Paulus hat seine Zuhörer da nicht in der Unwissenheit gelassen. Er hat gesagt, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er das Erdreich richten wird mit Gerechtigkeit. Aber dann wird er für alle die, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, wird er auftreten als der Rechtsanwalt, der Vertreter, der Fürsprecher, der an unserer Seite steht und der uns hilft, dass wir hinein dürfen in den Himmel. Diese Botschaft, die wurde schon damals von manchen belächelt. In Athen haben einige angefangen zu spotten, als von der Auferstehung die Rede war und von einem Gericht. Und so ist es auch bis heute, so ist das eigentlich seit Menschengedenken. Als der Lot gesagt hat, Gott wird eine Sintflut schicken, da haben die Leute gelacht und gesagt, ist ja verrückt, baut in der Wüste ein Schiff. Und dann sind sie untergegangen. So haben die Menschen gelacht über den Lot. Als der Lot gesagt hat, Gottes Gericht kommt über die Stadt Sodom und Gomorra, haben die Leute haben gelacht. Sie haben gelacht über Jeremia, als Jeremia gesagt hat, Gott schaut nicht länger zu. Jerusalem wird erobert werden. Hat man nicht geglaubt. Sie lachten über Amos, als er gesagt hat, Gott wird Gericht halten. Und dann kam es. Alle Gerichte sind eingetroffen. Und zur Zeit von Jesus, da haben manche Menschen gedacht, als sie gehört haben von einem Unglück. Und zwar, da ist ein Turm in der Stadt Siloa, ein Turm eingestürzt und 18 Menschen sind gestorben. Und da haben die Leute sich auch beruhigt und haben gesagt, naja, Hauptsache, wir sind noch am Leben. Hauptsache, uns hat es nicht getroffen. Wenn wir in den Nachrichten hören, in Deutschland sind bislang 80.000 Menschen an Corona gestorben, dann beruhigen sich auch die meisten und sagen, naja, aber die allermeisten Verläufe sind ja ganz harmlos. Und ich gehöre nicht zur Risikogruppe oder ich bin schon geimpft oder ich vermeide viele Kontakte, es gibt keine Gefahr. Also brauche ich da nicht länger drüber nachdenken, einfach weitermachen wie bisher. Aber Jesus hat damals den Menschen in Siloam gesagt, Leute, lasst euch warnen, lasst euch aufrütteln, damit ihr darüber nachdenkt, was ist da eigentlich in meinem Leben das Fundament? Und was habe ich für eine Hoffnung über den Tod hinaus? Er hat gesagt, tut Buße, denkt um, kehrt um. Und Paulus hat diesen Ruf aufgenommen, er hat gesagt, ändert euer Denken, euren Sinn, glaubt an Jesus, lasst euch erretten. Das war die erste Gruppe, die haben gespottet. Und die zweite Gruppe damals, die hat nicht gespottet, aber es heißt, sie konnten sich nicht entscheiden. Sie waren nicht abgeneigt, aber sie haben gesagt, das passt uns jetzt gerade nicht. Wir wollen später noch mal mehr drüber hören. Das sind die Unentschlossenen, die Zögerlichen, die schieben diese wichtigste Entscheidung im Leben immer auf die lange Bank. Kann ich mich später mit beschäftigen, wenn ich dann mal in der Rente bin oder wenn ich schwer krank werde und wenn ich merke, es geht aufs Ende, kann ich mich immer noch darum kümmern. Auf die lange Bank. Aber dann gab es auch eine dritte Gruppe und diese dritte Gruppe, die lesen wir in Vers 34, da heißt es, einige, die durch die Rede des Paulus zum Glauben gefunden hatten, gingen mit ihm. Darunter war Dionysius, ein Mitglied des Gerichtshofes, eine Frau, die Damaris heißt, und manche andere. Das heißt, diese Reaktion ist damals die gleiche wie heute. Die Reaktion, egal ob in Öschelbronn oder wo immer sie wohnen und wo sie zuhören, überall das Gleiche. Immer drei Gruppen. Die einen spotten und lächeln und belächeln das Ganze, tun das ab. Die zweiten sagen, das ist jetzt noch nicht dran, das könnte ich mich später drum kümmern. Aber manche lassen sich eben auch einladen und lassen sich rufen. Und heute möchte ich mich besonders an die wenden, die diese Einladung schon vielleicht x-mal gehört haben, aber diese Einladung noch nicht angenommen haben. Vielleicht haben sie alles mitgemacht, Religionsunterricht und Kindergottesdienst und Konfirmandenunterricht, vielleicht Jugendkreis, getauft, konfirmiert, kirchlich getraut. Und trotzdem merken sie, es ist für mich ein unbekannter Gott. Dann lade ich sie ein im Namen von Jesus. Wende dich ab von deinen anderen Göttern und Götzen und gib Jesus dein Herz. Sag ihm, Herr, ich öffne dir mein Herz, komm du in mein Leben, vergib meine Schuld und zeig du mir jetzt Schritt für Schritt, wie ich nach deinem Willen leben soll. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lassen Sie sich nicht von denen verunsichern, die den christlichen Glauben belächeln. Orientieren Sie sich nicht an denen, die die Sache abtun und die Entscheidung auf die lange Bank schieben, sondern machen Sie es so wie Dionysius, wie Damaris und wie viele, viele Menschen seither auf der ganzen Welt. Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben und die damit den wahren, den lebendigen Gott gefunden haben. Und alle aufrichtigen Gottsucher sagen Amen.